Heute gibt es einen kleinen Ausflug für mich. Ich bin nämlich heute hier für den YouTube-Creator-Podcast ab ins Klemannsland gereist. Im Süden Hamburgs ist er zu Hause mit seinem Team. Herzlich willkommen hier im YouTube-Creator-Podcast Meine YouTube-Story. Herzlich willkommen, Finn Klemann.
Hallo. Na du, schön, dass du da bist, du. Herzlich willkommen bei mir sozusagen.
Ja, YouTube muss ich das doch hier mal anschauen. Ja. Und ja, ich habe wie gesagt eben in der Kanalbeschreibung nochmal nachgeschaut, 30. August 2009.
Krass, ne?
Hast du da einen Kanal angemeldet? Das erste Video ist nur 14 Jahre her, aber erklär doch mal kurz ein bisschen, seit wann bist du auf YouTube?
Oder? Der heißt doch immer noch so, der heißt X Most Important und so, ne? Heißt, glaube ich, die URL ist immer noch X Most Important. Ich habe den damals gegründet. Oder irgendwie initialisiert, weil ich hatte so eine Webseite, die hieß 10 Most Important. Das waren so die 10 besten Spiele gegen Langeweile, bla bla bla, gegen solche Sachen. Und da habe ich damals als Promotion-Idee gedacht, okay, wo kann ich das verbreiten? Wo suchen die Leute vielleicht nach, na, Tipps gegen Langeweile, Tipps gegen Besuch bei Oma, was kann ich tun und so. Und da habe ich halt so immer so die 10 geilsten Seiten von verschiedenen Bereichen rausgesucht. Und um das videotechnisch zu begleiten, habe ich damals den YouTube-Kanal gemacht. Und den habe ich einfach irgendwann dann umbenannt, aber die URL ist immer noch X Most Important. Also das wurde dann irgendwann zum Heimwerker-King-Kanal und so, und dann hat mich das sehr viele Jahre begleitet.
Ja. Ich glaube, du bist da wie alt gewesen? 2009?
Sind 16 Jahre. Sind? Ja doch, 2025. Da bin ich so 20 gewesen.
Ah, okay. Also hast du schon relativ früh gesagt, okay, YouTube ist etwas, was interessant für mich ist. Ich kann sozusagen theoretisch jetzt die Welt damit erreichen. Oder warum hast du gesagt, ich muss das auf YouTube starten?
Also die ursprünglichen Sachen waren ja für diese Website, deswegen habe ich das damals so genannt. Aber ich fand YouTube immer cool, weil das halt so quirky Quatsch war von Verrückten. Mhm. Das war ja viele, viele Jahre so ein richtiger Insider-Schrott von wilden Typen, die mit einem schrottigen Camcorder rumgelaufen sind und haben nur, also es war ja nur Inside-Jokes eigentlich. Das, was 9gag später wurde, so war ja eigentlich YouTube früher. Oder was so 4chan ohne Pimmel ist YouTuber gewesen, so, ne? Und das fand ich früher so geil, weil da halt das war die Creme de la Creme der Kreativität. So. Und zwar nur so Menschen, die eigentlich im Alltag ausgeschlossen werden. Merkwürdige Leute. Und die waren bei YouTube. Und das fand ich so geil an der Plattform, dass es einfach so eine Zusammensetzung an Spinnern war, die alles machen konnten, was sie wollten. Und da ging es ja auch null um Kooperation, Werbeeinnahmen oder sonst was. Es war einfach nur cool, dass man sagt, man kann sich jetzt medial so austoben und kann auch Videos machen, so zu all dem anderen. Ich habe ja dann schon Mucke gemacht oder so. Als kleiner Junge mit so kleinen Rekordern, weißt du, womit man früher gespielt hat, wo so ein Mikrofon dran war, wo du so drei Loops aufnehmen konntest und so. Damit ja schon immer. Und dann irgendwann hat mein Vater mir eine Videokamera geschenkt, also so ein DV90 Camcorder. Und dann haben wir Jackass gedreht, wie alle anderen auch, und haben Kurzfilme gemacht. Ich weiß noch, irgendeinen habe ich vor kurzer Zeit gefunden, der hieß Vermisst in Sekunden. Und da ging es immer darum, dass ich mit meinem Bruder an irgendeiner Wand vorbeigegangen bin. Und da war da so ein Pfahl, die Kamera hat von der Seite aus gefilmt, dann sind wir dran vorbeigegangen und einer ist quasi hinterm Pfahl stehen geblieben, der andere ist weitergegangen und dann war der eine ja weg und dann war er vermisst in Sekunden. Dann gab es halt so ein dummes Outro und das war's. Das waren so 6 Sekunden. Und die haben wir auch bei YouTube hochgeladen. Ja, ja.
Lad nochmal hoch, also, oder kann ich das irgendwo finden?
Nee, es gab einen zweiten YouTube-Kanal und da habe ich, sag ich mal, da gab es Urheberrechtsprobleme, weil ich meine Lehrerin damals gefilmt habe und da war ganz, ganz viel drauf. Bestimmt, ich würde sagen, so 500 Musikvideos, wo ich mit der Gitarre irgendwo rumsaß und so. All diese lustigen Clips und so. Und dann hat sie irgendwann bei meiner Oma angerufen und hat rausgefunden, dass es mein Kanal ist. Und habe ich in so einer, ja, war ich sehr erschreckt und habe den Kanal sofort gelöscht. Und dann war alles weg und das bereue ich bis heute. Sie hat mir so Angst gemacht, dass sie mich verklagt, weil sie in so einem Video zu sehen war, dass ich dachte, okay, ich lösche jetzt alles. Und damit ist sehr viel verloren gegangen, also richtig traurig. Aber ja, die gab's und ja, seitdem liebe ich das eigentlich.
Du kannst übrigens dein Käsebrot weiter essen, ne? Also das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, musst du schneiden. Nee. Ich hatte schon ein zweites Brot gerade, bevor ich hierher gekommen bin. Und ich bin eigentlich satt, aber ich habe mir das mitgenommen, weil das braucht man dann ja doch später nochmal.
Ja, okay. Mal gucken, wie lange wir reden. Ich habe auf jeden Fall Zeit. Du hast ja eine wahnsinnige ja, Geschichte, Reise jetzt so hinter dir und ich bin eigentlich heute hier, um dich zu besuchen, um mal rauszufinden, was für eine Rolle hat YouTube bisher in deinem Leben so gespielt? Was hast du noch vor in Zukunft und ja, wie geht's dir überhaupt so? Also vielleicht fangen wir mal an jetzt hier zu Beginn. Wie geht's denn, Finn Kliman?
Oh, eigentlich ganz gut. Ist gerade eine spannende Zeit. Wir machen so viele verschiedene, ich bastel halt an ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Das macht gerade voll Bock. Klimansland ist ja auch so ein YouTube-Projekt gewesen und so und das sich jetzt so immer mehr entpuppt und mehr so in die Realität so Einzug zieht so ins echte Leben ein mit so Vergnügungspark ähnlichen Facetten und wir bauen hier so ein Hotel und all so ein Kram. Hier wird gerade passiert super viel. Das ist ja auch alles durch YouTube gekommen, wenn man will. Wir planen neue Formate hier. Wir arbeiten an eigenen Hörbüchern, einer Serie, einem Film. Also es gibt so viele Sachen, die wir so gerade basteln. Erfinden jede Woche irgendwelche neuen Produkte, Tretautos, E-Buggies, all so ein Scheiß. Das mache ich super viel und das erfüllt mich sehr. Also dieses
Erfinden. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Du hast mich hier eben auch nochmal ganz kurz durchgeführt. Da war also die Rede von einem Umbau der Scheune. Wird das Hotel? Muss ich mir das so vorstellen?
Nee, genau. Also wir kaufen auf der anderen Straßenseite, wo du auch geparkt hast. Da ist so ein Parkplatz, der gehört der Stadt. Den würde ich gerne haben. Das steht jetzt gerade so zur Debatte, ob ich den bekomme oder nicht. Und dahinter kaufen wir auch alle Flächen. Da kommt so ein großer Parkplatz hin. Den brauchen wir für all die Eventflächen, die wir hier haben.
Und da ist aber jetzt gerade ein Fußballplatz.
Der bleibt auch.
Okay.
Das wird alles um die ich sag mal, urbane Struktur herum arrangiert. Also es ist ja alles im Einklang mit dem Dorf und der Welt hier so, ne?
Ja, vielleicht musst du doch mal, es sind ja bestimmt nicht alle YouTube-Konsumenten oder alle da, die jetzt diesen Podcast hören, kennen dich. Du bist hier wo, in was für einem Dorf und wie viele Einwohner sind das?
Ach, die Einwohnerzahl kenne ich gar nicht. Ein paar hundert, glaube ich. Also 200. oder so ähnlich.
Also man fährt eine Stunde in den Süden von Hamburg.
Genau, also es ist genau zwischen Hamburg und Bremen in der Mitte an der A1 in Niedersachsen.
Habt ihr das mal gemessen? Das wäre eigentlich eine schöne
ziemlich
Sache.
Genau in der Mitte. Also du fährst eine Dreiviertelstunde nach Hamburg und eine halbe Stunde nach Bremen. Hm. Wenn du pettest, sag ich mal. So. Und dann fährst du ab von der Autobahn, sind es dann so 10 Minuten. Zwischen 5 und 10 Minuten von der Autobahn. Und hier ist so ein Hof, den haben wir vor, ich glaube, 7 Jahren oder so gekauft. Mit Hauke Gerdes damals noch zusammen. So, der war bei den Rocket Beans, den kennen so ein paar Leute, weil der auch so, ja, viel coole Sachen gemacht hat, damals bei MTV und so. Und haben dann angefangen, hier ganz viel zu renovieren, umzubauen, zu erfinden, in die Luft zu jagen, all so ein Quatsch. Und haben das alles gefilmt. Und das war schon immer eine YouTube-Serie. Und so hat es angefangen. Also am Anfang war es einfach ein abgeschlossener Hof, nur zum Scheiße bauen für mich und meine Freunde. Mhm. Und dann kamen immer mehr Menschen dazu. So, die haben das einfach hier besucht, ne? Oder sind, es gab viele, denen ist so das Leben auf den Kopf gefallen. Die haben gesagt, ey, ich weiß auch nicht, ich will raus aus Nürnberg, Berlin, München, you name it. Wo kann ich eigentlich hinfahren? Und dann haben die sich einfach ins Auto gesetzt und sind hierher gekommen. Und dann standen hier vor meiner Scheune und waren so, ey, kann ich hier irgendwie abhängen? Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass immer mehr Leute so dazugekommen sind. Und dann haben wir Stück für Stück Jobs für die gesucht. Wenn die gut waren in irgendwas, konnten die gut Fotos machen oder waren lustig oder so, haben wir die in die Videos eingebaut. Und so hat sich halt so ein kleiner, wir waren dann so 5, 10 Leute oder so. Genau, und daraus gab es ganz, ganz viele Wandel. Erst waren wir bei Funk, das war ein Funkformat für 4 Jahre. Dann waren wir irgendwie 2 Jahre eigenständig. Dann haben wir
Funk ist das Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland. Genau. Ne? Also da warst du mal, okay.
Genau, wir waren quasi das erste Projekt von Funk damals, als sie neu gegründet wurden. Also gab es sozusagen die Anfrage, ob ich eine NDR-Serie machen will. Und ich habe gesagt, ey, ich will irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange wird eine Folge und wir wollen da drin irgendwie fluchen und jede Folge ist anders und es gibt keine lineare Fortsetzung und wir fangen was an und hören wieder auf und so. Ich weiß nicht, wie wollen wir das im NDR denn machen? Und dann haben die gesagt, ja, also, ja, wir wollen dich schon gerne, aber irgendwie ist das, sehen wir auch, kompliziert. So, und dann haben die Funk gegründet und haben gesagt, ey, weißt du, jetzt können wir quasi überall veröffentlichen, also auch einfach auf YouTube. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann waren wir so, okay, dann lass doch das machen. Und dann waren wir quasi, bevor Funk gegründet wurde, das erste ongeboardete Format da und waren dann so das Aushängeschild, Anfangs-Pilotprojekt für die. Also super funktioniert, mega Spaß gemacht, komplett verrückt war das. Also weil das halt alles sehr schnell ging und so.
Das sind dann so gefundete Videos, ne? Die,
genau.
Die dann aber redaktionell begleitet werden auch und abgenommen werden.
Ja, und das war am Anfang.
Vielleicht damals, weiß ich noch
genau,
nicht.
Genau, das ist nämlich der Witz gewesen. Also jetzt ist das sehr, ich sag mal so, durchstrukturiert. Die Öffis haben einen Auftrag und die müssen so und so viele Leute erreichen in der und der Altersregion und die müssen die und die Inhalte vermitteln und so. Das heißt, es ist auch da wieder sehr zahlengetrieben geworden. Höre ich nur von anderen Leuten, die das dann noch machen. Und damals war alles egal. Wir konnten machen, was wir wollten. Es gab keine, also.
Welches Jahr war das genau?
Naja, direkt am Anfang, 7 Jahre her, 2018 oder so, vielleicht. Irgendwie so. Dann, als Funk gegründet wurde, kann man nachgucken. Und da war das halt so, ich habe dann diesen Heimwerker-Kanal ja schon gehabt, ne? So fing das ja alles bei mir an, dass ich einfach bei YouTube.
Ich hab die Mauer, die du gemacht hast. Ich glaube, bei deiner Mutter ist erst, also ja. Das ist das erste Video, was ich damals wahrgenommen habe.
Ja. So verrückt,
wie viele Leute ging's das ja los, so, ne?
Genau, es gab so ich würde sagen, vielleicht 2 Videos vorher, aber mehr nicht. Also es war schon crazy, weil das war dann halt überall. Heute würde man sagen, ein viraler Hit. Und dann auch super komisch, weil normalerweise, jetzt ist ja alles so ganz anders aufgebaut. Und heute ist es so, du kannst 2 Millionen Twitch-Abonnenten haben und keine Sau kennt dich eigentlich so richtig, weißt du? Weil echt, also die klassischen Medien wie Zeitung, Radio und so, die greifen das niemals auf. Es gibt so viel Creator. TikTok, Superstars. Es gibt YouTuber mit Millionen Abonnenten. Von denen habe ich noch nie gehört. Und damals war das halt anders so. Da gab es vielleicht 30 Leute, die groß waren oder so. Und wenn dann einer groß wurde, dann haben die klassischen Medien das auch alles voll aufgegriffen. Und bei mir war das auch so, dass eigentlich bevor Internet-Fame so richtig groß war, war ich halt in jeder Tageszeitung Deutschlands, in jedem Radiosender, in jeder Rote Sofa, NDR Talkshow, sowas. Klassisches Fernsehen. Und das gibt, also heute ist es ja voll selten, dass das so
einige schaffen es noch, aber nicht es ist auch sehr viel und sehr groß geworden.
Genau, es ist einfach super groß.
An Creator-Industrie, würde ich mal sagen.
Voll, genau. Und so war das bei mir halt, dass quasi eher klassisch groß wurde, obwohl es aus dem Internet kam. Und dann habe ich da halt super viel gemacht. So. Und dann ging das eben, dann gab es dieses Angebot vom NDR und so. Und so fing das an mit dem Klimastand. Also, dass die gesagt haben, mach doch mal irgendwas. Und dann haben wir so einen Piloten damals gedreht, der hieß Finn wollte schon immer mal, weil das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich habe gesagt, ey, guck mal, das sind Sachen, die ich machen möchte. Kann ich die machen? Und dann haben die gesagt, ja klar, kannst du machen, was du willst. Und dann war so, okay, dann mache ich all das hier. Und dann haben wir die erste Folge gedreht und die kam super gut an. Das haben sie auch auf dem NDR ausgespielt. Und dann haben die gesagt, cool, das wollen wir jetzt machen, 46 Folgen kaufen im Jahr. Und ich so, ey, ich habe einen Job, Alter, wie soll ich, also... Nee, ich wollte jetzt so witzig mal so ein kleines Nebenprojekt machen, aber ich will jetzt hier keinen noch einen Job haben. So. Und dann haben die gesagt, ja, dann wissen wir jetzt auch nicht, fürs Fernsehen brauchen wir, und so fing das dann an mit dem Klimasland. Dass wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns doch was anderes machen, was nicht so gebunden ist und so. Naja, und also YouTube begleitet das schon immer. Also das war sozusagen meine Flucht aus dem irgendwann langweilig gewordenen Alltag. Ich hatte jetzt so eine Agentur gegründet nach meiner Schule. Für so Webdesign und wir haben Webseiten und Shops und sowas gebaut und Online-Anwendungen. Ich bin eigentlich da Designer da gewesen und dann irgendwann wurde ich da Programmierer, weil wir das brauchten. Und da habe ich 2 Jahre in so einem dunklen Keller einfach nur programmiert, bis ich dann besser wurde und das verkaufen konnte sozusagen. Und davon haben wir gelebt und das war mein eigentlicher Job und das habe ich ziemlich lange gemacht. Das hat mich sehr lange mega doll interessiert.
Auch sehr kreativ, ne? Also wenn du da Logos, Webseiten entwickelst und so, ne?
Ja, und die bei uns war es halt speziell, weil wir in so eine coole Zeit reingeboren sind sozusagen. Social Media war neu, es gab, Facebook kam gerade nach Deutschland. Ich kannte das schon aus England, weil ich war da reisen für ein paar Monate. Und dann meinte einer so, hit me up on Facebook. Und dann hab ich gesagt, what's Facebook? So, und dann habe ich das irgendwann gerafft. Und dann haben wir als allererste, würde ich sagen, so Agentur in Deutschland Facebook-Apps gebaut und so. Das kannte einfach keiner. Und das war so eine coole Zeit, weil bei uns war es wirklich halt noch so, nicht so 0815 abarbeiten, sondern wir haben wirklich ganz viel so CSS-Awards gewonnen und nur verrückte Seiten gebaut, nur verrückte neue Effekte ausprobiert und all so ein Kram. Und als das dann aber irgendwann standardisierter wurde und klarer, okay, das ist jetzt ein Business, wir haben irgendwie 5 Mitarbeiter und all so ein Kram, da wurde es halt langweilig für mich und da habe ich angefangen mit YouTube. So fing das an. Weil dann habe ich gedacht so, ey, jetzt habe ich irgendwie Bock auf was Cooles Neues. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. Und das war das.
Also was ich so merke, du magst auch nicht so gerne in so krassen, festen Schematas eingezwängt sein oder Systemen. Kann das sein?
Naja, ich finde immer cool, das Leben ist ja super, das ist ja so, da kommt mal eine Böe, heute musst du da sein, da ist jetzt, hier fühlt es sich nicht mehr richtig an, jetzt ist das wieder interessant und so. Man wandelt sich ständig selber, man wird immer klüger, man lernt Neues, man findet Dinge, die man gestern gesagt hat, eigentlich auf einmal voll hohl, hat sich weiterentwickelt und so. Ne? Das bedeutet, eigentlich ist das der Inbegriff von Veränderung die ganze Zeit. Und wenn du aber in irgendwas gefangen bist, was Veränderung nicht zulässt, dann kannst du dich niemals weiterentwickeln. Das heißt, ich habe immer darauf geachtet, dass alles um mich herum so fluide ist, dass es mit mir und meinem eigenen Wachstum mitwachsen kann. So. Und dann sind viele Dinge bei, die man immer wieder über den Haufen schmeißen muss. um besser zu werden, weißt du? Und damit irgendwie spannendere, neue Dinge passieren und so. Und das zuzulassen, braucht eine Struktur drumherum. Und das habe ich dann irgendwann gerafft, dass es sinnvoll ist, dass ich so eine habe.
Ja, ich meine, Böen hast du eben angesprochen. Alle wissen ja von dem großen Sturm, durch den du gegangen bist. Aber let's talk about the elephant in the room. Wie ist es dir denn in der Zeit ergangen, als ja fast ganz Deutschland von dir mitbekommen hat? Was war da mit YouTube? Hast du da pausiert oder wie ging es danach wieder los?
Ja, ich habe auf jeden Fall pausiert. Es gab auch so, ich habe dann mit Rezo oder so zum Beispiel auch drüber gesprochen. Was soll ich jetzt machen? Und er meinte so, ja, mach auch ein großes Video. Arbeite alles auf und so. Habe ich ja auch, ne? Also in vielerlei Form aufbereitet. Auf meiner Website veröffentlicht und all diese Sachen. Da gab es halt 1000 Pressesprecher, die darüber berichtet haben und so weiter. Da gab es ja unfassbar viel Material drüber. Aber er hat gesagt, bereite es als Video auf. Das ist sozusagen deine Stärke. Wahrscheinlich hat er ja recht gehabt. Habe ich halt nie gemacht, weil das so umfangreich ist und so für mich auch zäh und lang und groß und so. Jemand behauptet irgendwas und du musst das jetzt alles widerlegen. Kann ich ja machen, habe ich auch gemacht, aber dass du dann sagst, und das hat er gesagt und das ist sozusagen die Realität und das wurde behauptet, aber so war es wirklich und so, ist halt eine riesenlange Selbstverteidigung. Und das ist nie geil. So, ich glaube, Rezo hat es geschafft, der kann sowas. Für mich war immer so, ich mache die Kamera an, denk nicht drüber nach, baue irgendwas und mach irgendwas und sag irgendwas und alles ist einfach so.
So waren ja auch die ersten Videos, ich glaube, auf Instagram hast du da auch dann Statements abgegeben.
Genau,
ne?
Genau. Also aber nicht nur das, ich meine so generell die Art und Weise, wie man ist. Es gibt Leute, die sind halt super durchdacht und geskriptet und überlegt und das ist in solchen Situationen extrem ratsam und das war ich halt nie, sondern ich dachte, genauso wie ich da reingeschlittert bin, komme ich da wieder raus und lass uns drüber reden und so, ja okay, das war verkehrt, sehe ich komplett ein, das stimmt aber so auch nicht und so, ne? Und das ist einfach sehr schwierig, das quasi, weil darum geht's, immer schon bei YouTube in ein fesselndes Video zu packen, weil nur trockene Informationen zu bringen, war es nie. Es ist Unterhaltung. Und auch ein Shitstorm ist für die Leute, die den Shitstorm lostreten, ja eine Art der Unterhaltung für andere. Und andere ergötzen sich an dem Leid und so. Ne? Das ist ja alles drumherum. Also am Ende ist Unterhaltung in irgendeiner Form. Du verpackst auch korrekte Informationen irgendwie so spannend, dass andere Leute sie konsumieren. Und das muss man ja sagen, hat der Beitrag auch sehr gut gemacht. Also und
welcher Beitrag?
Von Böhmermann zum Beispiel, ne? Dass man sagt, also es war ja total unterhaltsam. Das war jetzt nicht korrekt, aber es war ja super unterhaltsam. Und viele Punkte davon waren auch wahr und da musste ich halt irgendwie so in mich reingucken und gucken und auch verstehen und akzeptieren, okay, der hat da recht. Was muss ich jetzt machen? Meine Antwort darauf in Form eines Videos, weil du gerade meintest, habe ich YouTube pausiert, war aber so kompliziert, da hat sich halt so eine 20-köpfige Redaktion ein Jahr Zeit genommen, mit allen Ressourcen, die die Welt zur Verfügung hat und macht da einen mega Beitrag und ich sitze alleine zu Hause mit meinem Camcorder und soll das tackeln, so, geht nicht. Also, wie gesagt, Rezo kann das, es gibt so Leute,
die
das können.
Und dann ist ja auch der Zeitdruck dann noch
musst du sofort,
gegeben, ne?
Genau, und das ist das Nächste, also, dass du halt, und das war auch so, das Wichtigste in so einer Situation ist halt dann, habe ich auch verkehrt gemacht, aber wirklich alle Informationen zu sammeln und sagen, okay, was für Punkte gibt es, wie kann man sie, also was muss ich jetzt verändern, wo gilt es, Dinge zu verbessern, zu verändern, zuzugeben auch oder so, ne? Also so, dafür brauchst du aber erstmal alle Informationen, das dauert ganz schön lange, sowas aufzuarbeiten und so. Und wie gesagt, das war so eine Übermacht, ich kann es ja nicht irgendwie jetzt ein cooles, lustiges Video gegen veröffentlichen und so ein egal welches Statement du von egal wem siehst, ob es Papa Platte ist, der auf irgendwas reagiert oder so, das geht ja eigentlich immer alles in die Hose. Es gibt nichts, was da irgendwie total standhaft auf einmal alle Zweifel wegpustet, weil Zweifel sind erstmal so gesäte Fragezeichen. Mhm. Und die kannst du nicht so einfach beantworten, auch wenn du theoretisch die Antworten hast. Auf jeden Fall habe ich dann entschieden, kein YouTube-Video dazu zu machen und zu sagen, ey, pass mal auf, wir arbeiten das alles sauber auf und guck mal, hier sind alle Informationen und ich mache das. Die Leute, die es interessiert, können das jetzt hier angucken. Und dann war ja ziemlich lange erstmal Ruhe und dann haben wir irgendwann wieder angefangen. Einfach so, guck mal, das ist der Alltag. Ist ja so, für die Leute denken, man sitzt zu Hause und macht gar nichts mehr. Ist ja auch Quatsch. Du arbeitest halt wie ein Schwein den ganzen Tag. Und irgendwann gibt's dann halt wieder coole neue Sachen. Und dann redet man darüber und sagt, guck mal, das haben wir gerade Neues gebaut und das gibt's hier und kommt doch vorbei und schaut euch das an. Und das wäre ja auch super cool. Also im Klimastand waren dann die ersten Sachen, wieder die ersten Veranstaltungen und dann war es auf einmal wieder bombastisch voll und alle kamen her und waren total lieb und haben gesagt, ey, guck mal, ich hoffe, dir geht's gut und schön, dass es den Ort noch gibt und meine Kinder kommen hier seit 5 Jahren her und so toll und ich habe meine Frau hier kennengelernt und so. Und dann siehst du halt so viel realen Impact von Menschen, die sagen, sagen, das hier ist meine kreative so Zuflucht.
Mhm.
Zum Glück gibt es das noch. Zum Glück, dass das hier alles überlebt, dieses Bombardement sozusagen. War richtig, dass du hier und da irgendwie auf den Deckel kriegst, das sehe ich ja genauso. Und jetzt irgendwie besser machen, aufräumen und dann geht's weiter. So und so.
Also du bist jetzt daran gewachsen, höre ich raus, ne? Also, dass wenn man dich hier sitzen sieht, sagst, du bist glücklich, läuft alles gut hier, ist es wahrscheinlich eine Challenge gewesen, eine harte, ja, eine krasse Challenge, durch die du gegangen bist. Und wenn man jetzt auch deinen YouTube-Kanal sieht, du teilst ja dann noch wieder mit der Öffentlichkeit dein Klimansland-Projekt und andere Sachen. Hast sogar einen neuen Podcast gestartet mit Nisse, ne? Oder was hast du noch laufen, so was so Content angeht?
Ach, wir haben ja so ein paar Serien gemacht, ne? Wie mit Brian gerade so eine Serie, Wer gewinnt, war ich, irgendwie haben wir damit gedreht. Das ist auch eine YouTube-Serie, die da gelaufen ist. Die ist super geil, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ach, immer mal wieder so ganz viel so nach außen, habe ich echt extra weniger gemacht. So Podcast finde ich super, kommt einmal die Woche. YouTube, Klimansland kommt auch alle paar Wochen. Ach, viel Insta, TikTok, Shorts so. Aber so diese groß angelegten medialen Projekte, gerade habe ich einfach weniger gemacht. Ich habe ein Album gemacht, das war ja riesig. Ich habe eine riesen Ausstellung gemacht und so in Hamburg. Ne? Also mit ganz viel auf Menschen treffen und tausende Besucher da gehabt und so. Also ich mache schon so Sachen, aber dieses klassische und jetzt habe ich einen Twitch-Channel und stream jeden Tag 8 Stunden und so, da habe ich keinen Nerv drauf. Ich will irgendwas bauen, man soll das Produkt für sich sprechen. Das ist eher meine Vision jetzt gerade so. Also wir haben dann irgendwie ein Hotel in Hamburg ausgebaut und im Klimastand halt tausend Erfindungen gemacht und so, arbeiten für so viele Kunden und machen so geile Sachen jetzt für die Maxton Hall Premiere, alles Mögliche für Amazon, für, wie gesagt, deine Kolleginnen waren vor ein paar Monaten hier, haben die groß gefeiert, Google hat hier ein großes Event gehabt und so. Also es gab da so viel coole Leute, die, ohne uns beide jetzt, das hat ja mit uns gar nichts zu tun, die haben einfach hier angefragt und haben dann hier gefeiert und so. Das finde ich richtig cool, wie viel Dinge hier passieren und das mache ich halt den ganzen Tag.
Irgendwie. Also es ist ein Platz, der Menschen zusammenbringt und der was schafft und das macht dich happy. Ne?
Ja, genau, und das so, und das ist ja auch ein Produkt, wenn du so willst. Also diesen Ort zu erschaffen und die Dinge hier, wir haben dann 1,5 Jahre an diesem E-Buggy rumgetüftelt und dann einer fliegt nach Shenzhen und besorgt Lithium-Akkus und so, weißt du, das ist mein Leben und ich will erfinden und bauen und malen und, weißt du, und komponieren und das finde ich voll geil. Und ich habe einfach bei vielen Sachen gelernt, es muss nicht mal immer den Weg ganz nach draußen in die Riesenöffentlichkeit finden. So, das ist gar nicht so wichtig. Ich war, wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ich war in Südfrankreich mit Matze Hilscher, weißt du, dieser Podcast?
Ja, klar.
Ein Kumpel von mir und der, mit dem war ich bei Anselm Kiefer. Mhm. Sagt dir das was?
Das ist ein Mensch,
ja?
Ein Mensch.
Nee, ist ein Mensch.
Ja, aber er ist doch auch ein Mönch.
Mönch, nee.
Nicht? Also, nee. Aber er schreibt über Mönche. Ich habe auf jeden Fall ein Buch gelesen von ihm.
Ich dachte, ein Mönch. Ich dachte, du sprichst es nur komisch aus.
Nee.
Also, Anselm Kiefer ist ein Künstler, vielleicht so mit Richter zusammen. So einer.
Sorry, dann habe ich verwechselt.
Ja, ist ja egal. Mit Richter zusammen würde ich sagen, vielleicht einer der teuersten und erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten.
Müssen wir rausschneiden. Das ist peinlich für mich.
Ach, Quatsch, muss ja nicht kennen. Ja, den kennen viele nicht. Aber für mich ist das einfach ein ganz, ganz unfassbar bedeutsamer Künstler. Und der hat so einen Hof in Südfrankreich, und da waren wir. Das sind so 44 Hektar Land. Und da hat der 10 Jahre lang sich einfach nur ausgetobt und gebaut. Und also wirklich unfassbare Kunst erschaffen, die ich liebe. Und der hat auch so coole Fakten dabei, weißt du, da ist dann, ich glaube, über den Hof, da war so eine, ganz viel Deutsche, sind sowas ein bisschen so wie seine, na, wie sagt man, also so Kunststudentinnen, die da Führungen geben. Der Typ ist ein Superstar, ne? Der einzige lebendige Künstler, der jemals im Louvre ausgestellt wurde, so, das Level. Und der hat dann, das ist so ein Pad gewesen, so draußen im Nirgendwo, ich so, was ist das denn? Also da landet Herr Kiefer immer mit seinem Hubschrauber und so. Und ich so, ach so, okay, der Lifestyle. Ja, fühle ich irgendwie auch. So. Und dann, naja, das war für mich auf jeden Fall total bedeutsam. Und da gab es voll viele krasse Momente. Wir waren halt mit so ganz viel Kunstnerds. Und ich habe keine Ahnung, ich liebe einfach nur, was der macht. Der macht ganz viel Nachkriegskunst und so. Ganz viel so mit riesen Betontreppen und Glasscherben und Bewährungsgittern und Metall und so. Ne? Also auch genau mein Style. So. Und dann standen so zwei Typen mit so Zöpfen vor so einem, ja, von so einem Haufen, wo so ganz viel Geröll war, und gucken sich das an und diskutieren so miteinander. Meint so, ja, hier und da wird's schön und was das ist und was das bedeutet und so. Und dann sieht die eine das, die die Führung gegeben hat, guckt mich so an, grinst, guckt die beiden an und sagt einmal in die Runde so, ganz kurz nur für alle. Also, das da vorne ist alles Kunst, wo sie beide jetzt hingucken, das ist einfach nur Müll. weil der hat da halt Kram gelagert, alten Schrott. Und die standen davor und haben gesagt, okay, was bedeutet das? Weil der macht sehr viel, Nachkriegskunst ist ja sehr viel Zerstörung und so. Und dann war in meinem Kopf schon so, aha, okay, es geht um die Definition. Weil wenn ich mich hier umgucke, kann das alles sein, so. Es kann, viele würden sagen, es ist Müll. Man könnte jetzt aber auch umdrehen, reverse engineer und sagen, nee, nee, das ist Kunst. So, und je nachdem, in welchem Kontext es irgendwie veröffentlicht wird, ist es das oder das. So, und dann bin ich von da aus wieder nach Hause gefahren und war die ganze Zeit so, okay, das ist mein Leben, ich muss das machen. Ich brauche einen Ort, wo ich all meine Ideen umsetzen kann, wo ich einfach 10 Jahre still bastel und baue und dann irgendwie hinstelle und Skulpturen und Dinge, die man benutzen kann, aber nicht so langweilig, sondern man soll da reingehen können und man soll das interaktiv, der Mensch soll das Werk komplettieren und so. Mhm. Das wollte ich. Und habe ich so überlegt, man so, ich habe so einen Ort. Der trägt sogar schon meinen Namen. Der ist in Rüspel, heißt Klimasland. Ich kann das doch hier machen. Das ist doch alles schon genau das.
Wann war das Erlebnis denn?
Vor so 2 Jahren. Mm. Und darauf bin ich dann wieder her und war so, okay, ich habe es jetzt verstanden. Das ist es. Das ist das hier. Mm. Und die ganzen Dinge, die Leute hier benutzen können, sind für mich sehr oft halt Kunstinstallationen mit einer Bedeutung. Dieses große Rad da, ne, was du vorhin gesehen hast, das ist halt so das Hamsterrad, in dem sich die Menschen bewegen und einer läuft und der andere dreht sich, so, weißt du, wir müssen dann arbeiten und da hinten dreht sich einer und so. Und es gibt super viel so Dinge, die du metaphorisch auf eine andere Ebene heben kannst und das finde ich total spannend. Und aber du musst das auch nicht, du kannst auch einfach drin laufen und dich freuen. Und das ist der Trick. Und das hat für mich die Liebe zum Klimasand komplett neu entfacht. Und ob das jetzt bei YouTube ist oder nicht, war dann nicht mehr so wichtig. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist aber schade, wenn Leute es nicht mehr mitbekommen. Also müssen wir es doch wieder filmen, weil das muss irgendwie festgehalten werden, was hier passiert. Weil irgendwann werden das alle Leute verstehen, was hier passiert. So, und das dauert einfach. Und dafür will ich aber die Historie, weil ich es immer so gemacht habe, festhalten, weil das Wachstum da drin ist halt so eine spannende Geschichte. Und da kommt YouTube wieder in das Spiel, weißt du, dass sie sagen, okay, wir müssen es viel mehr begleiten, egal in welcher Qualität, egal in welcher Form und so.
Dann hätte ich doch einen Wunsch. Dann hätte ich doch nochmal so ein Drohnen-Vorstellungsvideo von allem, weil ich war eben auch wieder mal geflecht, als ich hier durchgegangen bin. Ja. Ich habe auch wirklich viel Content geguckt jetzt von dir so, aber alles das nochmal so, ich sag mal, in einem schicken, tollen, mega YouTube-Video zu sehen, ja, ne? Wie es jetzt gerade ist, das wünsche ich mir mal.
Ja, ne?
So richtig fein geschossen.
Ja, vernünftig gemacht, ne?
Ja. Ja. Weil es ist wirklich beeindruckend, also so wie du mich jetzt hier eben durchgeführt hast, das nochmal auf dem Kanal zu haben,
ja,
als Vorstellungsvideo, als Intro-Video, boah, das wünsche ich mir jetzt.
Ja, okay, ja, sollst du bekommen. Ja, wir müssen also guck mal, irgendwann geht der eigene Blick für Sachen, also ja, ein bisschen verloren. Deswegen hole ich immer wieder frisches Blut hier rein, ne? Leute, die ja irgendwie noch nie da waren und sag so, hier bitte sehr, mach einfach dein Ding. Das war schon immer die Stärke
von Klimasand. Lass doch mal jungen Nachwuchsaufstrebenden oder Aufstrebende, ja, Videograferin einfach mal mit neuen ja, Augen, ja, hier durchgehen und, ja, ein tolles Werk machen.
Ja, finde ich auch gut eigentlich. Ja, gute Idee. Wenn du da einen Tipp für hast, oder wir müssen mal Aufruf machen.
Ja, musst du dann in deinem Community-Post mal, ja, einen Aufruf machen und, ja, den Podcast hier verlinken. Oder, ja, oder. Kriegen wir auf jeden, ja, Fall eine Lösung, ja, hin. Ich glaube, du bist da sehr kreativ und kommunikativ.
Ja, da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Aber genau das denke ich nämlich auch, weil, weißt du, irgendwann kommt so, wird dir klarer, worin bist du eigentlich gut und worin bist du nicht so gut. Und dafür brauchst du all die Scheiße hinter dir. Alles, was du erlebt hast, brauchst du, um da ja irgendwann hinzukommen. Und es gab Phasen, in denen habe ich an unfassbare Selbstüberschätzung gelitten und habe gesagt, ich kann alles und ich kann auch alles auf jeden Fall besser als jeder andere und so. Und dann gab es Phasen, da dachte ich, okay, ich kann gar nichts. Ich,
weißt du, warum das so war? Nee. Zu viel, also hast du rausgefunden, warum das die Phase so war?
So,
also zu viel Applaus, Schulterklopfer, zu geile Projekte, läuft alles super.
Ja, also einfach oft dann recht mit so einer überheblichen Art und Weise, dass du sagst, ich mach das, alle sagen, das funktioniert überhaupt nicht, dann funktioniert das sehr gut. Dann machst du es nochmal, alle sagen wieder, es geht nicht und so. Bis du irgendwann denkst, okay, ich habe jetzt so verknüpft wie so ein Hund mit so einer Klingel. Immer wenn die sagen, das geht nicht, wird es super erfolgreich. Oder immer wenn die sagen, das kannst du nicht machen, dann wird es mega erfolgreich. Das heißt, irgendwann war das so miteinander verknüpft, dass ich dachte, okay, mal kurz einmal anteasen, alle gesagt, ey, auf gar keinen Fall, okay, das ist mein Go, sozusagen.
Extra Motivation, ne?
Ja, sozusagen, ja, und das war irgendwann halt einfach super dumm, weil manchmal muss man eben auch auf andere Leute hören, so, und du musst das rauskristallisieren, wann ist was. Dann bin ich in so ein Loch gefallen und dachte, okay, ich kann gar nichts, ich bin in allem schlecht, ich kann mir überhaupt nicht mehr vertrauen und so. Und dann da wieder irgendwie einen Mittelweg zu finden, das meine ich, also du brauchst halt, das eine ist zu doll, das andere ist zu doll, du musst irgendwo in der Mitte landen. So. Und jetzt ist das, glaube ich, eine gute Mitte, dass ich weiß, okay, hier drin bin ich super gut, also jetzt sofort eine Lösung für ein Problem zu haben. Irgendwie kann ich immer. was ist die möglichst verrückteste Herangehensweise, um das zu tun? Oder was könnten wir da vorne machen? Hier ist ein freier Ort.
Ja, ich kam hier eben an und in der Küche saßen auf einmal drei deiner Mitarbeiter zusammen mit dir und ihr habt über einen Schornstein philosophiert. Allein schon die 5 Minuten zuzuhören, fand ich hochinteressant. Ja. Das ist so ein Beispiel, glaube ich, wo du direkt Lösungen anbietest, ne?
Ja, genau, dass man überlegt, okay, was ist, also hier ist ja Pareto-Prinzip, kennst du ja, ne?
Ja.
Kennst du? Also kann ich nochmal kurz erklären dazu. Mit 20% Einsatz sozusagen 80% Ergebnis bekommst und die letzten 20% bräuchten 80% der Zeit. So. Und
wenn du es selber machst, meinst du?
Wenn ich selber machen würde, ne? Genau. Und wenn du, und dass du jetzt überlegst, generell ist es aber so, dass du immer abschätzen musst, wann brauchst du eigentlich was? Also das ist die, nee, der nächste Schritt der Erkenntnis. Wann brauchst du eigentlich Pareto technisch 80% und das reicht? Und wann willst du unbedingt 100? Und bei Mucke zum Beispiel brauche ich immer 110. So. Das dauert deswegen auch ewig. Muss man halt akzeptieren und sagst, ich mache ein Album. Pech gehabt. So.
Jetzt wo machst du alles perfekt. Zu Hause oder?
Ja, in Hamburg auch viel. Also da ist das Studio. Oder mehrere. Ich bin aber überall. Ich kann einfach mit dem Laptop in Frankreich, am Strand, was weiß ich, überall. Und dann aber richtig recorden in Hamburg. Genau. Und dann gibt's aber auch andere Bereiche und das ist hier oft der Fall, okay, was ist jetzt die pragmatischste Lösung für das Ergebnis? Nicht in 3 Monaten, sondern jetzt. Wir brauchen das jetzt. Wir müssen uns voll schnell bewegen. So, das kostet uns auch alles viel zu viel Geld. Wir sind hier 30 Festangestellte. Weißt du, und wir müssen jetzt richtig Gas geben. Hier muss die ganze Zeit was passieren, sonst geht das nicht. Und das heißt, und darin bin ich sehr gut, so pragmatische Lösungen finden. Oder eben zu sagen, so Motivation. Ja, ich weiß, wir sind jetzt alle ganz schön müde, aber was haltet ihr davon, wenn ihr mir einfach mal jetzt ganz kurz in die Werkstatt folgt und wir machen das jetzt einfach kurz fertig. So, und weil das ist nämlich überhaupt nicht schwer, guck kurz. So, drei Schweißpunkte, guck, schon der Rahmen, jetzt eine Rollen drunter, und jetzt, guck mal, schon fast fertig. Jetzt schaffen wir es doch, oder nicht? Ja, okay, schaffen wir. So, und das sind halt meine Stärken. Und worin ich nicht so gut bin, ist halt, wirklich muss man so sagen, bürokratischer Wahnsinn im Hintergrund. So. Das, ich mache seit fast 5 Jahren diesen Bebauungsplan und Bauanträge für den ganzen Kram, weil es ja keinen anderen Menschen für gibt, dass hier muss alles neu beplant werden bezüglich Hotel und so. Das mache auch alles ich und ich merke, wie mir diese 2 Stunden am Tag halt 10 Stunden Energie raussaugen. Jedes Mal. Mit Bauausschuss, heute ist der Termin, das ist heute Nachmittag, das ist, wird noch sehr spannend. So, und diese ganzen Sachen gehören ja auch dazu und ich merke einfach, wie zehrend solche Bereiche sind, worin ich halt dann nicht so gut bin oder auch wirklich perfektionistische Exekution von Dingen, die man hier und da ja braucht. Also alleine schon mit rechtlicher Basis, das muss alles irgendwie sauber sein und so und dafür musst du ja dann Leute suchen. Und die sollen, müssen da so sein, wie ich in den anderen Bereichen so, einfach gut.
Hast du das umgestellt nach der schlechten
Voll.
Erfahrung?
Voll, exakt darum ging es halt. Wirklich Teams komplett auszudünnen, ganz raus aus Sachen, die mir, die eigentlich irgendwie Quatsch sind. Aus allem komplett auszusteigen, wo ich nicht die volle Kontrolle drüber habe. Und in den Bereichen, die bleiben, so zu verteilen, dass ich erstmal der Verantwortung bewusst bin mir selbst, aber gleichzeitig aber auch Leute habe, mit denen ich wirklich ernsthaft jede Facette beleuchten kann von einem potenziellen Problem. Und das dann auch lösen und nicht ignorieren. Und wenn du alleine da bist und glaubst, du bist der Held der Welt, dann machst du einfach Augen zu und sagst, ja, das wird schon irgendwie gehen. Und das ist halt verkehrt. Das darf man nicht niemals machen. Und das ist jetzt alles umgestellt. Und jetzt, weißt du, ein ganz anderes Team, ganz andere Leute, auch mit ganz anderer Expertise. Und auch unser Fokus hier ist ein ganz anderer. Es hat sich einfach so viel gewandelt. Und das war alles super notwendig.
Nämlich? Was ist der Fokus jetzt?
Naja, im Klimastand ist so, nicht mehr jede Hochzeit muss irgendwie betanzt werden. Der Fokus ist dieser Ort, die Mission sozusagen von so dem spannendsten DIY-Erlebnishof Europas. Und der gilt halt für, also wir haben 3 Abteilungen, du hast so Bau, ne, wir machen ganz viel Spezialbauten für ja, sowas wie Tokyo Hotel Tour, irgendwelche Kooperationen für andere Partner, Studios, Setbau, Messe, all so ein Kram, ne? Aber auch alles, was sich schleudert, Feuer spuckt, riesengroßes.
Ja, wer stellt dann die Rechnung? Du machst ja nicht du. Du willst ja keine Bürokratie haben.
Genau, wir haben dann hier, wir haben ja alles. Buchhaltung, wir haben COO, wir haben Social Media, Event, PR.
Und da ist, da guckst du nie drauf, ne?
Doch,
ist,
doch, ja? Doch, klar. Wir gucken uns, aber das bereiten halt Leute auf und die müssen dann halt an mich reporten und ich stelle ganz viele dumme Fragen und die sagen dann kluge Sachen. So, ich sag, hä, aber wie geht das und warum ist das so und so? Ja, so und so und so und so. Aber wir haben mittlerweile halt ein ganz super Anwälte, super Steuerberater, super, alles sind super. Und das war früher auch nicht so. Das war einfach, da habe ich aber auch irgendwie fucking 9 Firmen geführt. Und jetzt halt 3. Das ist ein Unterschied. So, und da ging es bei allen halt richtig ab. Da war ja komplett Wahnsinn. Da wurde jeden Monat irgendwie gefühlt irgendwie ein Sprinter an Bons zum Steuerberater gefahren für irgendeinen Scheiß. Wir einen Kran gekauft, einen Bagger hier, diddle da, eine Immobilie hier, Scheunen da. So, es war ja kompletter Wahnsinn. War viel zu groß, schafft kein Mensch der Welt. So, und das halt runterzufahren und sagen, es ist auch alles Bullshit, das brauche ich alles gar nicht. Was will ich wirklich machen? Was möchte ich wirklich machen?
Habe ich jetzt verstanden, was du wirklich machen willst? Was ein Mensch braucht ja auch so ein Ziel. Also manche Menschen brauchen das. Was ist denn dein Ziel im Leben? Große Frage.
Ach, weiß ich auch nicht. Ich glaube wirklich maximal viel kreativen Output leisten zu können. Also so ein, also es ist ja schon fast manisch. So viel, ich möchte einfach jeden Tag irgendwas Neues erschaffen. Ob du das jetzt siehst oder nicht, ist erstmal gar nicht wichtig. Hm. Sondern es gibt so viele Ideen, die irgendwie raus müssen. Und die sind ja, wenn du dich mit vielen Sachen beschäftigst, auf einmal ist das nicht mehr nur ein kurzes Video, sondern es ist mal eine 5 Tonnen schwere Statue. Und mal ist das ein unterirdischer Geheimgang. Und weißt du, es kann alles sein. Und das ist das Problem. Je mehr du kennenlernst, desto mehr Möglichkeiten hast du. Und ich beziehe das alles auf Kunst. Und Kunst kann jeden Mantel einnehmen, sozusagen. Mhm. Und für mich ist das ja halt ein großes Kunstprojekt. Ich will so viel Musik machen, wie es irgendwie geht. Ich habe Lust, irgendwie mehr Installationen zu bauen. Dazu gehört ja nicht nur Bilder, sondern eben, das sind für mich auch Fahrgeschäfte. Dinge, wo du trittst, ein Gefühl bekommst, dich beschleunigst. Das Gefühl im Magen ist für mich wie ein Bild, wie so ein, was, das ist eine Emotion, die ein Gerät auslöst, das ich erschaffen habe. So, und das kann alles sein. Das kann halt auch ein Foto sein oder so. Und so sein Leben zu betrachten bedeutet, dass du maximal in ganz, ganz vielen Bereichen erschaffst. Und dazu gehört auch eine blöde Idee in einem Podcast und das ist alles für mich das Gleiche. Und dieses Rumspinnen und Rumspielen und deinen Gedanken schweifen lassen, das ist der Inbegriff von Leben. Mhm. Für mich. Und das hier ist der Inbegriff, also das Klimastand jetzt, von einer Schmiede, wo diese Ideen Realität werden können. Also das ist für mich das notwendige Vehikel, um alles, was so einfach nur utopisch im Kopf rumschwirrt, dann zu einem dinglichen, physischen Objekt werden zu lassen. Dass man wirklich teilen kann mit anderen.
Dann ist ja eigentlich so ein bisschen die Analogie, die in der Doku von der AD, der männliche Pippi Langstrumpf seist du, dann ist das nicht ganz zutreffend, oder? Hast du dir die Doku angeguckt?
Ja.
Oder? Ja, es ist ja, kann man ja, also wenn man jetzt das wirklich bespricht, also Pippi Langstrumpf, ich glaube nicht, dass sie da was schöpfen wollte. Es ist ja auch einfach eine Kinderromanfigur, aber
ja, damit wird man immer verglichen, wenn irgendwer ein bisschen so, sag ich mal, so einen nicht geradlinigen Weg hat, sozusagen. Das ist halt immer Pippi Langstrumpf, wenn man so wilde Sachen macht. In den Augen der Leute,
finde ich. Unkonventionell.
Ja, genau.
Nicht an Regeln halten. Ja.
Darum geht es ja auch gar nicht.
Über menschliche Kräfte, aber egal. Ich glaube, das können wir nicht beantworten. Was ist denn, wenn du das gerade so ein bisschen beschreibst, das Schöpferische und dieses wirklich was machen, jeden Tag etwas schaffen bei dem Thema KI, was gerade bei fast jedem Menschen so, also jetzt habe ich am Wochenende wieder den Spiegel-Titel gelesen, da ging es um Arbeitsplätze der Menschen durch KI, ob sie wegfallen oder geschaffen werden.
Und was sagen Sie?
Ich habe nur eine Grafik jetzt nochmal im Kopf, wo halt einige wegfallen und auch viele geschaffen werden. Ne? Also,
wie immer halt.
Ja, was ist das? Wie schaust du auf das Thema künstliche Intelligenz? Wie ist das in deinem Leben? Hat das Einzug erhalten?
Ja.
Ich habe jetzt im Podcast gehört, ihr habt da in die Suche eingegeben, welche Prominente da zu euch passen. Also da, das sind so Spielereien, aber gibt es ernsthafte KI-Momente in deinem Leben?
Klar, also ist schon allgegenwärtig, muss man sagen, zur Erleichterung von vielen, vielen Sachen. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist ja Transkribieren von Sachen, nur als Beispiel, ja, und dann Zusammenfassen von Dingen. Das fängt bei mir an, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, die länger als eine Minute ist, dann schicke ich die an ChatGPT bei WhatsApp und lass sie mir transkribieren und zusammenfassen und so. Also es sind einfach alltägliche Dinge, die so einfach Performance bringen. Aber es sind auch, man muss sagen, so bei mir geht es tatsächlich bei KI sehr, 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 sehr viel um Zusammenfassen. Schneller irgendwas bekommen. Aber ich setze das fast nie für Ideen ein. Nur in der Ausarbeitung von Dingen, dann wieder, um wieder schneller zu werden. Aber ich finde eigentlich den Ansatz spannend, zu sagen, KI nicht für Ideenfindung zu benutzen, weil da ist es ja auch, wenn du es mal überlegst, was ist KI eigentlich, komplett falsch, weil du willst eine neue Idee, es geht immer darum, eine neue Idee zu haben. Das Einzige, was KI machen kann, ist schon bestehende Ideen wiedergeben, zusammenfassen, in neuer Form irgendwie ausgeben. Aber es kann dir keine neue Idee geben, weil es halt auf all den, solange wir nicht General AI haben, ist es, gibt's nur das Wiedergeben von einer vorher definierten.
Ja und nein, aber ich könnte jetzt ein Foto von dir machen und sagen, wie sieht der männliche, also mach daraus Pippi Langstrumpf.
Ja, aber
das ist
ja
auch, doch was Neues, oder nicht?
Ja, das ist eine, aber auch das wieder, es ist auf standardisierten Mitteln, also auf dem Mittelmaß von irgendwas berechnet und dann zusammengeführt. Es geht auch nicht um Bilderstellung, also dafür kann man es ja auch schon benutzen.
Ich
kann
Machst dann, du sowas?
Ja, klar. Also für Bilder, für Videos, mit Sora, mit Veo, mit allem, mit Dream Machine, mit jedem Scheiß. In ganz vielen Eventagenturen und so kommen die gleichen Konzepte raus, weil sie halt nur Dinge wiedergeben, die in irgendeiner Form schon mal da waren, so. Natürlich in neuer Form, ein neuer Mix. Dein Foto ist ja auch nichts anderes als ein Mix aus zwei verschiedenen Sachen und so, die ich niemals herstellen könnte. Ich kann das ja nicht malen mit Ölfarben oder so. Das heißt, da ist es super sinnvoll, das zu benutzen. Aber wenn ich jetzt eine Lösung suche für ein Problem und ich möchte eine Antwort, die noch nie jemand gefunden hat, dann würde ich ja nicht bei KI suchen. Dann würde ich in meinem Kopf suchen. Und diese Herangehensweise zu sagen, Ideen erstmal sollen aus mir kommen und nicht aus der Dose. Und dann kann ich, wenn ich sie habe, sie ja verfeinern, ausarbeiten, hinterfragen, recherchieren irgendwie und so. Das mache ich natürlich mit KI, weil es da wieder um Effizienz geht. Aber die Ideenfindung finde ich eigentlich spannend, dass sie beim Menschen bleibt.
Also ich glaube, gerade was du sagst bei den großen Datensätzen, auch in der Medizin, bei DeepMind, bei Google, ne, AlphaFold, dass es hilft.
Das macht gar keinen Sinn, das nicht zu benutzen. Das ist mega,
ja.
Natürlich.
Und genauso auch bei Zusammenfassung von großen Informationen. Ich konnte auch nicht jedes Video gucken hier im Vorfeld, aber habe mir halt von Gemini einfach was zusammenstellen lassen, ne, über dich. So nochmal ein paar Bereiche, wie viele Firmen und so. Also da nutze ich es auch super viel. Also um einfach Sachen effizienter anzueignen mir, ne? Und bei der Videokreation kommt natürlich bei YouTube jetzt auch viel in Gang, was KI angeht. Mit Veo kannst du bald die Shorts auch machen. Also es ist sehr, sehr viel in dem Bereich, wo es vorangeht. Wie siehst du das da, also bei der Content-Produktion?
Solange das, also es gibt so unfassbar gute, es geht ja gar nicht um die Qualität, mir ging es nie um Qualität. Es ist mir scheißegal, wie das aussieht am Ende. Die Informationen, die Idee ist das Spannende. Und es gibt halt unfassbar geile Musikvideos, unfassbar geniale Applets sozusagen in Videos, die ohne KI niemals möglich wären. Voll geil, dass kleine Creator mit 200 Abonnenten auf einmal hochkarätige Videos produzieren können und so. Mega, ist alles mega. Also ich finde das alles super. Klar, du hast Deepfakes, du hast viele derartige Probleme. Aber auch da, es entwickelt sich halt irgendwie alles weiter. Es wird Counter-Terrorists quasi dazu geben, die Sachen irgendwie rausfinden und dann flaggen. Das sind natürlich alle großen Firmen in der Pflicht, sich da ein bisschen drum zu kümmern, bla bla bla. Aber insgesamt finde ich die Technologie halt wahnsinnig spannend. Und es gibt mega viele Dinge, die sonst hier auch gar nicht möglich wären. Also das, was ich erzählt habe mit diesen E-Buggies, die wir gebaut haben. Ich würde mal sagen, so ein Projekt würde bei VW mit irgendwie 50 Millionen Euro Entwicklungskosten stehen oder so. Wir hatten halt 100.000 Euro. Und haben gesagt, okay, damit müssen wir jetzt irgendwas hinbekommen. Dann haben wir von Renderix, Grafik, komplett 3D-extruierte Teile mit so einem Scanner für 150 Euro irgendwie unsere Sachen hier modelliert, dann aufgenommen, dann haben wir 3D-Teile, die haben wir dann 3D gedruckt, dann haben wir die mit echtem Metall produzieren lassen und so. Dann haben wir Crash-Tests berechnet, wir haben Sicherheitslücken analysiert, wir haben Simulationen gemacht für Auffahrunfälle, den ganzen Scheiß. Weißt du, was ist sonst? Das ist unmöglich. Also das hat nämlich Millionen gekostet. Und so haben wir es halt für ein paar 10.000 Euro hingekriegt so und mit ein paar guten Leuten, die halt da tief drin sind. Das gleiche mit Coding, Vibe-Coding, Riesenthema hier. Also wir brauchen ja so viel Sachen den ganzen Tag, das kann man sich immer nicht vorstellen, weil ich immer viel von Kunstprojekt rede und so. Ne? Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, jedes Wochenende müssen hier ein paar hundert Portionen Pommes gemacht werden. Wir brauchen irgendwie Shop-Systeme, wir brauchen Lagerwirtschaft, Warenwirtschaft, Home-Automatisierung, Technik, ganz viel Technik. Und dazu gehört effektive Mitarbeiterplanung und den ganzen Kram. Und dafür bauen wir halt die ganze Zeit, Vibe-coden wir Apps, die halt dann errechnen, wie viele Mitarbeiter dürfen wir zu welcher Stunde auf dem Flohmarkt einsetzen, damit unsere Einnahmen niemals unter unseren Ausgaben liegen und so ein Kram. So einfache Sachen. Aber für die hätte ich früher in der Agentur halt weiß nicht, irgendwie 10.000, 15.000 Euro genommen und die bauen wir jetzt halt in einer Stunde mit irgendeinem Tool. Voll geil. Und es wird halt super viel eingesetzt. Das heißt, das Klimasland ist ja in vielen Bereichen, was ich das hier gerade erzählt habe, gerade mit Erfindung und so, Bau, das ist ja ein klassisches Handwerk. Das heißt, klassischerweise total verstaubt und lahm. Und ich fühle das aber halt wie ein Tech-Startup. So, es muss alles super flott sein und super lean und wir brauchen keine Zettel-Scheiße und wir müssen es automatisieren und so. Und
na, du hast mir auch eben eine App gezeigt, wo du die ganze Photovoltaik, Musik, Kassensystem in einer App irgendwie steuerst.
Ja, genau. Braucht man.
Krass. Thema Geld. Können wir noch kurz drüber reden? Also wie verdienst du? Also du hast ja mit YouTube, also du hast ja erklärt, den Weg von der Agentur dann Projekt YouTube gestartet. Von da ging so, ja, was ich, Bekanntheit los? Oder ist das der Markenaufbau gewesen über YouTube? was für eine Rolle spielt da jetzt YouTube in diesem Mix von deinem, Geld ist dir ja, glaube ich, nicht wichtig, hast du schon mal in einer oder anderen Stelle gesagt, aber was für eine Rolle spielt da jetzt, was YouTube angeht?
Muss man auch ein bisschen revidieren. Ich habe früher immer gesagt, Geld ist nicht wichtig, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es jetzt richtig knapp wird und so und ich aber hier ganz schön viel Verpflichtungen meinen Mitarbeitern gegenüber habe und so, wurde Geld auf einmal sehr wichtig. So. Mhm. Und es ist bis heute. Nur ganz kurz dazu. Ansonsten, YouTube war also nie irgendwie Einnahmequelle Nummer 1 oder so. Ne? Ich hatte ja ganz viele Jahre gar keine Werbung geschaltet, hatte keine Kooperation.
Wegen Funk, ne? Genau.
Nee, bei meinem Heimwerker-Kanal auch nie. Ich hatte nie irgendwie, habe ich aber auch richtig, also jetzt, wenn ich sehe, wie viel ich hätte verdienen können in der Zeit, war es auch, weil im Nachhinein, damals war das ideologisch, da habe ich gesagt, ich finde es geil, das ist ein Hobby. Und das war es auch wirklich immer. Philipp Westermeier hat mir irgendwann mal vorgerechnet, was ich da alles hätte verdienen können, wenn ich das mal alles aktiviert hätte und Kooperation gemacht hätte und so. Aber egal. Also das war nie monetarisiert, der Heimwerker-Kram. Und beim Klimasland haben wir das dann aber später schon gemacht. Und jetzt habe ich da auch mittlerweile, glaube ich, Werbung angemacht. Verdienst du 200 Euro im Monat, was weiß ich, irgendwie so, ne? Aber hat immer so, war ganz cool, weil man dann früher davon Cutter bezahlen konnte und so. Also später dann, als ich es nicht mehr selber gemacht habe. Ansonsten war YouTube einfach nur wirklich Liebe zu Bewegtbild. Und ich finde, das sollte es auch immer noch für jeden da draußen sein. Das ist der Anfang. So, es geht nie darum, sag ich auch, guck mal, Brian oder so, weißt du, der auch hier rausgekommen ist. Gibt's ja viele Leute, die so mit uns gestartet sind oder Malte Zierden und solche Leute, die kommen ja alle aus dem Lager hier sozusagen, ne? Mhm. Und haben dann viele coole eigene Sachen gemacht, mit denen ich auch nichts zu tun habe, so, ne? Null Credits. Ich will nur sagen, dass das war früher hier mal ein riesengroßes Thema, dass wenn irgendwer so durchstartet und dann auch Traction bekommt und so, und dann hat der blöde Kooperation gemacht, habe ich die angerufen und meinte, Digga, ich finde das peinlich, dass ich mit dir befreundet bin. So, also ich möchte das nicht. Also ich habe zwar keinen Einfluss auf dein Leben, aber ich kann dir nur empfehlen, einfach aus eigener Erfahrung, mach nicht sofort alles, was geht. So haben die nie, aber so Temu-Deals oder was alles möglich wäre, so scheiße, wo du halt wirklich, dann bist du abgesägt. Ne? Und dieses Verständnis dafür, niemals so sofort alles aufzusaugen, was geht, es war wichtig und das kam aus diesem Lager auch. Brian ist jetzt ja Vollzeit-Content-Creator und der macht nichts anderes als Werbedeals drehen, so, ne? Also er macht auch viel coole Projekte, aber die macht er natürlich auch wegen Kooperationsverträgen und so, ne? Und ich weiß nicht, ich verstehe das bei ihm voll gut und ich finde das auch cool und ich freue mich mega doll, dass er erfolgreich davon gut leben kann und so, aber ich sehe das halt für mich, habe ich noch nie so gesehen. Es war für mich noch nie, dass ich dachte, okay, das ist jetzt das erstrebenswerteste Leben, so. Und das sehe ich auch bei allen anderen, mit denen man dann so rumhängt, mit Survival, Muddin und wie sie alle heißen. Ich finde die super, super cool. Menschlich liebe ich die alle. Und ich finde, die machen so, wie sie es machen, machen das auch sehr gut.
Ihr wart in Schweden jetzt zusammen, ne?
Zum Beispiel, genau. Mhm. Und Brian macht ja auch die kreativsten Werbekampagnen und so, muss man sagen. Was einfach nicht, ist irgendwie nicht meins. Und ich glaube, da gibt es so Entscheidungen.
Ja.
Was liegt dir mehr? Und er kann das besonders gut, muss man sagen. Und ich freue mich voll für ihn. Aber ich weiß nicht. Also mein Interessengebiet ist
irgendwie anders. Du hast einen anderen Antrieb.
Irgendwie ja.
Weißt du denn, was dich antreibt, wo das herkommt? Du willst jeden Tag was schöpfen, Schöpfer sein?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Okay.
Nee, weiß ich nicht, was soll man sagen? So,
du bist jetzt
Baseballschläge auf den Kopf gekriegt.
36?
Oder 37, eins vorbei.
Ja?
Weiß ich nicht genau.
Wenn du 88 geboren bist, keine Ahnung, wann.
Ich hatte schon Mai, 1. Mai, 37.
Ach so, okay. Na gut, auf jeden Fall hast du jetzt ja, wir haben eben über so ein Tief im Leben gesprochen, beziehungsweise so einen Orkan. Da denkt man ja schon mal drüber nach, so wo stehe ich, wo will ich hin? Und ich habe dir eben auch schon mal eine große Frage gestellt, was willst du im Leben so hinterlassen oder schaffen? Deswegen dachte ich so, was ist denn das, wo du diese, weil dass du hier alles erschaffen hast, wenn man hier drin steht, ist krass beeindruckend, ne? Also das ist ja auch eine krasse Energie, die du hast, die du jeden Tag mit 30 Leuten hier vorantreibst. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, danke. Ja, aber also wo das hinführen soll, wo das herkommt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass es jetzt einfach gerade da ist und dann muss man das so lange nutzen, wie das geht. Ich habe letztes Mal so einen Test gemacht, ich will so eine Aktion machen für so, ich habe noch Bilder, die nicht verkauft sind aus meiner Kunstausstellung und da habe ich überlegt, es wäre doch irgendwie cool, weil es geht halt viel um Vergänglichkeit, Erhalt, den Status, wo bist du gerade, wo willst du hin, das ist ja eine große Frage und die Endlichkeit von Dingen und habe ich jetzt gerade so eine kleine App gebaut, die so eine Shopify-Extension ist und dann kannst du beim Bild-Checkout quasi, also willst du ein Bild kaufen, kannst du beim Checkout eingeben, wie alt bist du, wie schwer bist du, wie groß bist du, rauchst du und all diese Sachen und dann wird halt errechnet auf Basis von statistischen Daten, wie alt du wirst und wie viel Prozent du noch zu leben hast und dieser Prozentsatz, den kriegst du als Rabatt auf das Bild, weil um die Endlichkeit zu feiern. Und das habe ich auch gemacht, natürlich, weil ich muss das ja bauen. Und ich habe noch, kommt drauf an, ob ich bin jetzt nicht Raucher gerade so, ne, seit 2 Wochen, aber ich habe mal angegeben, wenn ich noch Raucher wäre sozusagen, dann hätte ich genau 50% meiner Lebenszeit um. Statistisch wird man dann 72 oder so. So, genau 50%. Das heißt, ich habe genau das, was ich so erleben durfte, erlebe ich jetzt nochmal und dann bin ich tot. Und das war am Anfang so, ja, habe ich so programmiert und so gemacht und war so, ja, okay, so Test 2, 3, 4, okay, wie sieht das aus, Styling, Button und so. Und dann so beim 5. Mal durchlaufen sehe ich diese große 50%, denkst so, fuck, Alter, 50, warte mal kurz, 50 ist die Hälfte, die ist weg. Und hey, ich habe noch 50% zu leben, ich muss reinhauen, Alter. Und so, und dann war halt nochmal so ein Turbo gezündet, so. Und das ist schon krass, also das Bewusstsein der Endlichkeit macht voll was. Schon doll.
Aber du scheinst trotzdem sehr im Moment zu leben immer und das auch zu genießen, oder? Also von der Philosophie her.
Ja, also versuche ich zumindest immer. Ich glaube, es ist klug.
Lass mal noch kurz abschlussmäßig auf YouTube zu sprechen kommen. Gibt es da noch Sachen, die du vorhast, außer dem Video, was du mir eben versprochen hast?
Ja, weißt du, was ich glaube, ich eine mega geile Idee finde?
Ich habe gesehen, er macht mehr Shorts, Entschuldigung, Shorts, in letzter Zeit, oder?
Ja, auch, ja. Also was wir überlegt haben, ne, was ich eine richtig gute Idee finde, da hinten ist ja, siehst du von hier, diesen Ackerfläche ja. Dann, ne? Und letztes Mal war Martin eben hier, Survival Martin, und ja. Der hat gesagt, er würde gerne einen Bunker bauen. Und dann war ich so, ja, mach doch hier. Also würde das gehen? Ich so, ja, ich mach großen B-Plan, nächstes Jahr ist es fertig, kann ich hier machen, was ich will. Und er so, okay, krass, aber ja, es ist immer so stressig, Bagger. Ich so, ja, besorg ich dir. Ja, da braucht man 2, 3 Leute, ich so, ja, die arbeiten hier. Was mit Metall? Ja, habe ich hier. Was ist denn dein Problem? Willst du einen Bunker bauen? Wir Bunker. Und man sagt, wird das hier wirklich gehen? Ich so, ja, ich stelle den Bauantrag, ich besorge einen Bagger und dann sind die Jungs morgen da, können wir morgen anfangen. Und er so, das ist ja richtig krass. Boah, das wäre so ein krasses Projekt und so. Kann ich das wirklich hier machen? Ich so, ja, natürlich. Pass mal auf, was hältst du davon, wenn ich einfach ein Stück von dem Acker nehme und zersplitte und jeder kriegt 20 Quadratmeter oder 50 oder keine Ahnung was und das gebe ich halt YouTube Deutschland. Und jeder kriegt eine Ecke. Und wir kümmern uns um den ganzen Bullshit, auf den die keinen Bock haben, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. Also wie Bodenbau, Strom legen, Wasser, also ein Scheiß, Bauanträge stellen, weil das kriegt ja keiner sonst hin, so, und darin sind wir Spezialisten. Und Sachen zu bauen, die keiner bauen kann, dann sind wir auch Spezialisten. Wir haben alles an Material. So, und jetzt wäre doch die Idee, richtig cool zu sagen, Survival mal den baut einen Bunker. Daneben baut Monte, daneben baut Papaplatte, daneben baut und so weiter. Und die kriegen alle ein Stückchen und dann treffen die sich hier. Weil die hier gerade irgendwas bauen, wir helfen denen und dann haben die halt so eine Ausstellungsfläche hier, können ein krasses YouTube-Projekt machen. Also ich meine so Bunker als Beispiel, da macht man den 10 Videos drüber, da lebt er ein Jahr von so ungefähr, ne? Das ist richtig krass. Und das zu machen hier und dann zu sagen, wir holen alle Creator zusammen, die coolen so und sagen, oder die irgendwie geile Projekte haben und wenn die dann hier drehen, sind die anderen aber ja auch ganz oft da. Das heißt, Martin baut an seinem Bunker und Monte baut an seine, was weiß ich, ne, irgendwie seinem Lambo-Schleuder oder ein Fahrgeschäft. Dann können die sich ja auch noch Co-Creation-mäßig zusammen, dann sind die in dem Video und pushen sich gegenseitig. Und wir machen einfach, dass die keine Sorgen haben, keine Probleme. Und unser Vorteil ist, dass die Sachen, die die bauen, sind dann ja hier und am Wochenende können die Leute die besuchen. Und das fehlt denen ja auch allen. Nicht jeder ist JP Performance und hat einen eigenen Ort, wo man hinkommen kann. So. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass die Menschen vorbeikommen und sich all die verschiedenen Ausstellungsbereiche, also ein eigenes YouTube-Land. Und das finde ich richtig cool, die Idee. Und das wollen wir jetzt mit Martin starten, mit dem Bunker. Und das hier ein offizieller Aufruf an alle CreatorInnen da draußen, wer irgendeine geile Idee hat. Wir haben Platz, wir können all das besorgen. Schreibt gerne mit irgendwie guten Ideen. Wenn du Leute kennst, auch leite gerne her. Ich will das auf jeden Fall nächstes Jahr starten. Ich glaube, das ist cool.
Finde ich eine geile Idee. Machen wir mal in unseren Newsletter rein. Cool. Hier waren auch schon irgendwie, glaube ich, 90 Creator im Podcast zu Gast. Also
cool.
Da kommt was zusammen.
Ja, ist mega. Das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, es ist super cool, weil das löst für alle Probleme.
Das stimmt, außer JP und ein paar andere, Kiki's Kitchen oder Sally, die so Stores haben, ja. Findet ja kaum Real Life.
Weil das auch voll schwer ist.
Ja.
Also du hast so viel Struggle mit Behörden, Anmeldungen, Abnahmen, TÜV, Brandschutz, Rettungswege, all so ein Scheiß. Und dann brauchst du natürlich, musst du ja immer Action haben. Du brauchst halt Mitarbeiter, einen Café also und so. Also wir haben ja neben den 30 Leuten, würde ich sagen, nochmal so 520 € Kräfte oder so, ne? Für Café, Service, Event, also ein Kram. Und die brauchst du halt alle und das ist nicht so einfach. Die müssen überall irgendwo parken, die müssen hinkommen, wieder wegkommen, du brauchst Einweiser, Wasser, Klos, also ein Kram. Und wir haben das halt alles. Hm. Und das dann zu verbinden und zu sagen, ey, nichts anderes ist das Klimasland, Infrastruktur für andere kreative Leute. Ich sehe das ein bisschen wie so ein Portal. Das ist ein Portalprojekt. Du gehst durch das Portal und landest halt in irgendeiner Welt von irgendeinem Creator. Und das finde ich voll geil, die Idee. Ich will nicht das Ziel sein, ich will das Portal sein. Und das finde ich gut zu sagen, ey, meldet euch bei uns und sagt uns einfach, was ihr wollt und dann machen wir das hier möglich.
Mega geil. Weißt du eigentlich, dass YouTube dieses Jahr 20 Jahre alt geworden ist?
Oh, feiern wir das zusammen?
Das feiern wir gerade in diesem Podcast.
Ach, ist das jetzt der große? Geil, herzlichen Glückwunsch.
Ja, du bist ja auch einer der Meilensteine sozusagen auf YouTube und ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch hier führen durften, konnten auf deinem wunderbaren Klima, in deinem wunderbaren Klima ins Land.
Ja.
Und ich hoffe doch sehr, dass du das umsetzen kannst mit vielen Creatoren und let me know, was ich dazu beitragen kann.
Cool.
Finde, du hast eine tolle Sache hier geschaffen und ja, noch viele Dinge vor. Man merkt das, dass du immer noch voller Ideen bist,
ja.
Und dich auch nicht hast unterkriegen lassen durch Nackenschläge. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und dass du auch weiterhin schön auf YouTube stattfindest und wir das alles schön mitkriegen.
Ja.
Und dann sehen wir uns demnächst, würde ich
Dankeschön.
Sagen.
Dankeschön, vielen Dank. Schön, dass du vorbeigekommen bist.